Moin, hallo. Schön, dass viele zu so einem reiserischen Thema eingekommen sind. Dann kurz zum Erwartungsmanagement. Was erwartet uns hier? Zuerst stelle ich mich vor, dann will ich kurz wissen, wem ich hier was vorstelle. Dann geht es darum, was ist ein Projekt und was es mit diesem Projektmanagement auf sich hat. So rum Vorstellung. Genau, ich bin Spezialexperte für Computerdinge. Ich mache verschiedene Sachen im Bereich Linux-Systeme, AOL-Anwendungen. Eher weniger Software im Moment, mehr so Systeme. Und ich habe es mal so als Computerding im Wandel der Zeit befasst, weil kommen immer neue Themen dazu, andere verschwinden. Ist ja relativ flüssig. So, ist zu mir. Also ich mache sowas beruflich. Jetzt noch eine Frage an euch. Wer von euch ist denn so EDVler? Okay, irgendwas so Hälfte, Drittel, wie auch immer. Okay. Ups. Wer macht Softwareentwicklung? Okay, ein bisschen mehr als EDVler. Spannend. Wer macht so eher Systembetreuung, also das, worauf die Software dann nachher drauf läuft? Okay, weniger. Gut. Und wer macht das eher so hobbymäßig? Wer denkt sich so, ach, heute Sonntag oder Samstag Langeweile und dann... Okay, gut. Habe ich einen Überblick. So, wie komme ich zur Inspiration? Also, warum mache ich das Thema? Der Comic verdeutlicht das ganz gut. Und im Grunde, viele Projekte können Spuren von agilen Methoden enthalten. Und dann ist die Frage, warum schreibt man agil ran, wenn man es dann doch nicht wirklich machen will oder macht. So. Die Grundfrage ist ja, was ist ein Projekt? Weil wenn das so Projektmanagement-Methoden sind, dann ist ja die Frage erstmal, was ist eigentlich so ein Projekt? Wozu hat man das? Und das Problem, was man so vor 70, 80 Jahren hatte, ist, dass Software plötzlich so komplex wurde, dass die einer alleine begreifen und entwickeln kann. Da hat man verteilte Systeme, das ging damals, glaube ich, um dieses Raketenabwehrsystem in den USA. Da haben sie auch ein Paper zugeschrieben. Ich glaube, die Hälfte oder zwei Drittel von dem Code, den sie da entwickelt haben, war zur Projektverwaltung, ein Drittel bloß die Kernapplikation. Und ja, man muss halt irgendwie so managen, was zu tun ist und wie man da hinkommt, dass das auch irgendwie so funktioniert. Also im Grunde braucht man mehr Zeit, als eine Person hat. Man braucht mehr Fachgebiete, als eine Person so technologisch abbilden kann. Also man braucht mehr Personen. Und wenn da viele Personen beteiligt sind, dann braucht man irgendwie auch wieder so einen Projektleiter dazu. Also noch mehr Personen zu den mehr Personen. So, das ist das Grundproblem, was wir haben. Und ein Projekt, was ist das eigentlich? Also das war das Grundprojekt, warum wir ein Projekt brauchen oder was das da so ist. Weil wenn ich mich erst Nachmittag hinsetze und so auf dem Raspi so ein bisschen oder auf dem ESP so ein bisschen was runterkode, ist es ja kein Projekt an sich. Es ist ja eher so ein kleines Mini-Projekt vielleicht, aber nicht so, wo ich jetzt 10 Jahre Planung rein investieren muss. Also ein Projekt ist definitiv temporär. Das ist jetzt nicht irgendwie von jetzt bis zum Ende des Solarsystems, was auch immer. Ein Projekt hat quasi ein messbares Ziel. Also da ist eine Zielstellung, nicht wir wandern jetzt irgendwie, bis wir keine Lust mehr haben oder so, sondern da muss was rauskommen. Also wir brauchen ein greifbares Ergebnis. Wir wollen was auch immer. Ja, was auch immer machen. Und ein Projekt ist halt irgendwann vorbei. Das hat was mit dieser Temporarität zu tun. Also wenn wir das Ziel erreicht haben, was wir bauen wollen, sagen wir bauen vielleicht irgendwie eine Applikation, wo wir, wenn wir unsere Werkzeugkiste zu Hause haben, wo wir welche Kabel und Mikrocontroller-Bauteile einsortiert haben, dafür wollen wir eine Warenwirtschaft haben, da wollen wir jetzt kein SAP oder ein anderes ERP einführen, sondern wir wollen da quasi irgendwie was Kleines bauen. Und es ist dann vorbei, wenn es quasi fertig ist. Und danach geht der Übergang in den Regelbetrieb. Also wenn das Produkt fertig ist, dann kann man natürlich noch Wartungsarbeiten, man kann vielleicht die nächste Generation planen, was ein eigenes Projekt ist. Aber wenn das Projekt fertig ist, also die Erstellung dieses, was auch immer man da gebaut hat oder gebaut haben will, ist der Regelbetrieb dran. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein erfolgreiches Projekt? Nicht jedes Projekt ist erfolgreich, wie wir wissen. Und ein Projekt ist fertig, wenn es quasi in einem betriebsfähigen Zustand ist, wo eine gewisse Komplettiertheit da ist. Am besten noch in der Zeit, die man sich gelegt hat und noch besser im Budget. Dann ist quasi so ein Projekt erfolgreich gewesen. So, das sind jetzt die Herausforderungen an so einem Projekt. Also wir haben da Leute, die machen was und dann so Manager, andere Koordinatoren, externe Stakeholder, was auch immer drumherum. Also da haben wir eine Kommunikations-Overhead in so einem Projekt, weil wir mehr als eine Person haben. Und die muss man jetzt irgendwie verwalten, managen, in Einklang bringen. Von den verschiedenen Sprachsystemen nicht. Also so ein Manager oder so ein Entwickler hat eine andere Sprache als irgendwie vielleicht so ein Vertriebler und so. Also da gibt es verschiedene Domänen, die aufeinanderprallen Und dann muss man da so ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten, dann ist die auch das gleiche Meinung, nicht bloß die gleichen Wörter verwenden. Dann ist ja im Titel, habe ich ja dieses Wort agil benutzt, weil das sieht man ja überall, wenn man Software entwickelt, ist es heutzutage agil. So agile Software gibt es nicht wie eine Stellenausschreibung ohne Obstkorb oder Wasserflat. Jetzt ist die Frage, warum hat man sich mit diesem agil überhaupt ausgedacht, wenn man das ja doch am Ende nicht überall so wirklich macht. So, da wird immer dieses Wasserfallmodell angewandt. Das heißt, man hat eine Anforderung, dann geht man nächsten Schritt, entwirft was, implementiert man was, dann mal prüft man, ob man das, was man implementiert hat, auch wirklich mit dem Entwurf irgendwie übereinstimmt. Und zum Schluss geht es halt in die Wartung und Regelbetrieb über. Und einige meinen halt, wenn man denn, das läuft man linear einmal durch, wenn man am Ende ist und feststellt, das hat gar nicht geklappt, fängt man von vorne wieder an. Das heißt, bei jeder Iteration ist man quasi 100% über dem Budget, weil man ja von vorne anfängt. Und da hat man sich gedacht, das kann man ja besser machen. Wir machen so einen flexibleren, agileren Ansatz dafür. Die Grundidee ist, dass man von vornherein weniger Planungsoverhead hat, vergisst aber oft, dass man dann viel enger mit dem Kunden oder mit den Stakeholdern, die das Produkt haben wollen, zusammenarbeiten muss. Weil wenn ich nicht vorher definiere, was ich haben will, sondern das so Stückchen Stück nachher rauskitzeln will, dann muss ich das auch machen. Da kann ich nicht einfach erstmal was machen und fragen, ist es das, was ihr haben wolltet? Och nö, dann fangen wir von vorne an. Dann habe ich da mein Zeit- und Budgetproblem. Dann ist ein anderes Problem, dass Kunden wollen halt Implementierung und Code statt für Planung bezahlen. Also ich will ja ein Produkt haben und nicht irgendwie so ein paar schicke Management-PowerPoint-Slides da drumherum haben. Das ist ja, ja. Und Entwickler haben auch so ein Problem damit, weil Entwickler wollen ja nicht quasi in endlosen Planungsmeetings sitzen, sondern die wollen ja so entwickeln. Ja. Und nicht so Doku schreiben. Ja. So, dann gucken wir mal zum Thema Projektmanagement. Genau, das hatten wir ja. Woher kommt denn dieses Wasserfallmodell, was jetzt alle irgendwie nicht so mögen und was ist das eigentlich, wer macht das und ja. Also die Ursprünge, die ich gefunden habe, ist, es gibt so ein Paper aus den 50ern, die ja dieses erste größere komplexe System beschreiben. Da geht es, glaube ich, um diese, mal der Atomwaffen gebaut und dann war das Problem, wie wehrt man sich dagegen, jetzt hat man die ja irgendwie. Und das System dazu, zur Abwehr zu bauen, war irgendwie komplexer, als das, die eigentliche Bedrohung zu entwickeln. Und dann hat man da auch so ein Paper dazu geschrieben und das mal beschrieben, was für Entwicklungsmotoren da hatte. Und da waren so die Ursprünge von, ich habe halt strikte Anforderungen, die sind ja auch teilweise regulatorisch, und die muss ich erfüllen, also kann ich strikt runterplanen. Und da habe ich jetzt nicht so, ich meine, wenn ich mir jetzt so ein Verteidigungssystem bauen will, dann ist das nicht so agil, das soll halt da gegen die Bedrohung mit verteidigen. Wenn eine neue Bedrohung kommt, brauche ich wahrscheinlich ein anderes System. Aber die Ziele sind nicht so Moving Targets, die sind halt relativ fix, die ich da habe. Also kann ich das schön sauber runter implementieren oder runter planen und dann implementieren, was ich jetzt geplant habe. Und dann gibt es noch so ein anderes Paper über Managing the Development of Large Software Systems. Das ist, glaube ich, so aus Ende 70er, 80er. Und hat einer mal so runtergeschrieben, was er quasi aus der, ich glaube, Luftfahrtindustrie kennt, wie man da so komplexe Systeme unterschreibt. Und genau, das ist so, die beiden Sachen werden irgendwie so als Ursprung von diesem Wasserfallmodell gesehen, haben es aber beide niemals definiert, sondern eher so halt strukturiertes, planerisches Vorgehen, wie es auch bei so einem Bauwerk machen müsste. So. Was haben wir jetzt für Probleme mit agilen Methoden? Also, die ich so sehe oder immer mal höre von anderen Bekannten. Manchmal kriegt man so Anfragen, dass man doch ein agiles Projekt betreuen soll, aber dann sind irgendwie sowohl die Ziele festgelegt, strikt, und auch der Zeitplan. Also da fehlt diese Agilität quasi dann in dem Projekt und dann ist es irgendwie kein agiles Projekt mehr, sondern halt irgendwas anderes, aber definitiv nicht agil, was auch nicht illegitim ist, kann man durchaus so machen, wenn die Anforderungen feststehen. Aber dann brauche ich nicht agil reinschreiben, wenn es das nicht ist. Weil man auch schon manchmal hört, dass man so agile Methoden für ein relativ kurzes Projekt ist, halt irgendwie so 80, 120 Stunden, also quasi so halbes ganzen Monat. Wenn ich halt Montag nicht weiß, wo ich Freitag ankommen will, naja, dann soll ich vielleicht doch erstmal planen, bevor ich dann anfange, was zu implementieren. Oder auch so agile Methoden in so einem Ein-Personen-Projekt, wo ich dann meine Standards mit mir alleine mache, ist dann auch ein bisschen, ja, vielleicht gesünder als den ganzen Tag sitzen. Aber so, ja, die Projektmethoden, die sind dann da vielleicht ein bisschen zu overkill. Dann habe ich wieder doch mehr Verwaltungsarbeit im Projekt, statt vorher mal kurz überlegen, was ich eigentlich machen will. Was man auch manchmal hat, sind so Stand-ups, die ja eigentlich so ein bisschen so die Storypunkte zu bewerten und zu gucken, was machen wir in diesem Sprint, mit fachlichen Diskussionen gespickt werden. Ist dann auch vielleicht nicht verkehrt, dass man sowas macht, aber vielleicht in einem anderen Kontext als irgendwie diese 30 Minuten am Tagesanfang. Ja. Und dann ist halt die Frage, warum sage ich, das soll agil sein, wenn ich es gar nicht machen will. So, das Wasserfallpaper, also dieses Paper von Reuss, das zweite aus den 70ern, das hat halt so eine Grafik drin, das ist die erste größere Grafik in diesem Diagramm. Und das wird meistens so als das Wasserfallmodell genommen. Das heißt, ich habe quasi so eine System-Requirements-Phase, wo ich quasi Anforderungen aufnehme. Kann regulatorisch sein oder inhaltlich. Und dann muss ich ja quasi irgendwie, wenn ich die groben Requirements habe, das für die Software rausarbeiten, das Ding analysieren und dann ein Programmdesign entwerfen. Also ich muss mir kurz überlegen, was stelle ich da eigentlich hin? Ist das quasi so ein kleiner Einplatinencomputer, der es irgendwie auf so einem halben Core mit ein bisschen Python abfrühstücken kann, oder brauche ich so ein verteiltes System über 3 Data Centers? Das ist ja doch schon ein großer Unterschied, was ich da jetzt implementieren muss. Dann geht es an die Implementierungsphase, dann hat man die Testingphase und zum Schluss auch Bereichen. Wenn man jetzt natürlich sagt, ich laufe das einmal linear durch und fange dann wieder von vorne an, weil ich das hier verfehlt habe, dann habe ich mein Budget- und Zeitproblem. Aber ich kann ja sagen, wenn ich jetzt in der Analysephase bin, also hier vielleicht, dass ich sage, okay, das passt irgendwie nicht. Ich muss irgendwie neu die Anforderungen, die muss ich nochmal überarbeiten. Dann gehe ich halt da vorne einen Schritt zurück und bin halt besser im Budget. Also man kann das besser machen, als man das so falsch interpretiert. Das wurde auch in dem Paper im zweiten Bild quasi festgehalten, dass man quasi von der Testing-Phase wieder ins Programmdesign oder in die Requirements-Phase übergehen kann. Also dieses strikte Wasserfallvorgehen, was einige so als Aufhänger für andere Methoden sehen, die gab es irgendwo nicht. Also ich glaube auch nicht, dass man das ernsthaft wirklich machen will, außer man macht aus Versehen falsch. Oder man ist so geizig oder kriegt komische Vorgaben und muss dann da so hemmsärmlich rangehen. Aber im Grunde ist es ja nie irgendwie formalisiert worden, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt strikt durchmarschieren und wenn wir uns verlaufen haben, dann fangen wir von vorne wieder an. Sondern es gibt ja mit Abzweigen und Iterationsphasen drin. So, und das letzte Bildchen, was da ist, das gibt quasi komplexeres. Dann sieht man auch hier, wenn man in der ersten Phase ist, dann gibt es kleine Unterschritte, die man auch iterativ durchführen kann. Und spannend ist dieses Kästchen da am Rand hier, das rechte. Da werden 4 Schritte quasi definiert. Und das erste ist quasi Complete Program Decisions Before Analysis on Code Begins. Also erstmal wirklich überlegen, was will ich machen, also das große Was, bevor ich überlege, wie ich was mache. Dann kommt Documentation Must Be Coherent and Complete. Das heißt, auch während der Entwicklung sollte die Dokumentation dazu irgendwie up-to-date sein. Weil, ja, warum auch immer. Dann, dritter Punkt, der ist ganz spannend. Do the job twice if possible. Das kommt daher, wenn ich jetzt vielleicht was Neuartiges mache, was ich noch nie gemacht habe, wo ich die Requirements nicht festlegen kann, weil ich keine Ahnung von dem System habe oder das so komplett neuartig ist, dass noch niemand gemacht hat, dann muss ich vielleicht erstmal einen Prototyp implementieren. Mit den Erkenntnissen daraus gehe ich dann wirklich in die richtige Designphase über und plane es dann richtig sauber auf. Und der letzte Schritt ist, evolve the customer. Also muss man mit dem Kunden irgendwie zusammenreden. Nicht bloß einmal am Anfang und nicht bloß am Ende, sondern der Kunde, wer auch immer der Kunde ist, also der das Programm beauftragt oder benutzen muss, sollte halt irgendwie in der ganzen Entwicklungsphase mit eingebunden sein. Sonst, ja, verläuft man sich wahrscheinlich auch. So, die Erkenntnis ist quasi, also den Wasserfall, der öfter mal so programmiert wird, den gab es irgendwie nie. Die Feedbackschleifen sind immer wichtig, egal was für eine Entwicklungsmethode man macht. Man kann sich auch sagen, man macht es komplett abgespeckt mit 2 Schritten, bloß Analyse und Coding. Dann braucht man trotzdem Feedbackschleifen dazwischen und bei den komplexeren Sachen sowieso. Und wenn man nicht planen will, dann macht man es in allen Fällen nicht. Also weder bei erst analytisch vorgehen und dann implementieren oder beim iterativen Prozess. Ich kann auch agil entwickeln, ohne dass ich den Kunden jemals gesprochen habe und dann habe ich wahrscheinlich die Demand auch verpasst. Und das wichtigste Quote ist halt, for systems that print something novel, attempt to do the job twice. Das ist Zitat aus dem Paper. Also wirklich, da sehe ich auch eher so drin, dass wenn ich was Neuartiges baue auf der grünen Wiese, wo ich erstmal explorativ vorgehe, dann kann ich nicht vorher planen, was ich explorativ bauen will. Dann habe ich ein dynamischen, vielleicht sogar agilen Ansatz, wobei agil ist dann vielleicht ohne diese ganzen agilen Methoden drin, sondern ich habe keine festgesteckten Ziele. Ich laufe halt los und gucke, wo ich irgendwann ankomme. Das hat ja trotzdem nichts mit jetzt so, ich mache kein Scrum rum. Weiß ja gar nicht, wo ich hin will. So. Und das andere spannend ist halt, dass der Job des Managements ist, die Idee, dass man Sachen gut plant, egal ob vorher, nachher, währenddessen, also nachher haben wir es zu spät, sowohl zum Kunden als auch zu den Entwicklern verkauft. Das heißt, der Kunde muss diese Planungsphase quasi mitbezahlen, weil sonst kriegt er nicht das Produkt, was er braucht oder will. Oder vielleicht kriegt er das Produkt, was er will, aber nicht das, was er braucht, was noch viel schlimmer ist. Und die Entwickler, die müssen quasi auch abgeholt werden, dass die Planungsphase, ja, nicht unwichtig ist. So. So, und so die Quintessenz, also wenn das nicht agil ist, braucht man es eigentlich auch nicht ranschreiben. Aber irgendwie ist es gerade hope, wip, da überall AI agil und sowas ranzuschreiben. Man braucht auch kein Agil machen, wenn man es nicht braucht. Dann brauche ich nicht diesen. Also das ist ja nicht quasi weniger Management, das ist quasi bloß den Management-Overhead später eingekauft. Man streckt den nicht vor, sondern streut den so zwischendrin ein, wenn man es richtig macht. Was auch wichtig ist, lieber planen statt Abreise und Neubauen. Also ich komme ja also aus der System-Ecke statt der Software-Ecke. Wenn man da quasi so ein Rechenzentrum voll mit Server und Switchen stellt und dann irgendwo mittendrin feststellt, ja, ach komm, das Netzwerkdesign ist irgendwie Murks, wir müssen das komplett umverkabeln. Dann stelle ich quasi nochmal die ganzen Switche neu. Wird halt teurer dann als bloß ein bisschen Software. Also wenn man halt in der realen Welt ist, was mit Hardware zu tun hat, sieht man quasi den Schutt, den man beim Abreisen produziert. Wenn ich ein Haus jetzt neu bauen will, weil ich feststellen müssen irgendwie 3 Etagen drauf und das Fundament im Keller hält nicht aus, dann muss ich quasi Fundament neu bauen, dann habe ich halt Erdgeschoss schon. Das muss ja dann, das kann ich ja nicht wegstellen, Fundament und wieder rauf, sondern ich habe da ja bei den Interaktionsprozessen mehr Overhead, als so ein paar Codezellen zu löschen. So. Was auch noch spannend ist, man kann, wenn man ein komplexes Projekt hat, auch sagen, okay, ich habe quasi einen hauptlaufenden Prozess, der die wichtigen Aspekte hat. Und dann habe ich so Seitenprojekte, vielleicht so welche Farbe soll das UI bekommen? Das ist ein nebenläufiges Projekt, was nicht wichtig ist. Das ist jetzt nicht missionkritisch, auch nicht ganz unwichtig. Aber der rote Faden im Projekt sollte beinhalten, was die wichtigen Prozesse sind oder Teilschritte, die aufeinander aufbauen. Ich kann jetzt nicht irgendwie die Datenbank-Queries machen, bevor ich die Datenbank definiert habe. Also da gibt es ein paar Schritte, die aufbauen und die sollten halt super geplant sein. Und den Rest links und rechts davon, der nebenläufig ist, den kann man dann auch an die weniger wichtigen oder erfahrenen Entwickler setzen. So, das war's eigentlich. Sind wir auch im Zeitrahmen und dann vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank erstmal für den Vortrag. Und ich sehe schon, Fragen sind da.
Viele Projekte haben nicht so dieses klare Ende, sondern laufen dann wirklich weiter. Nehmen wir mal hier bei den Linux-Tagen der Linux-Kernel. Ja, der ist nicht fertig. Der wird ständig weiterentwickelt.
Ja, das ist wahrscheinlich auch kein Projekt, dann ist es eher so.
Ja.
Da war die Projektphase damals 1990, das Ding zum Produkt zu implementieren, jetzt ist es quasi in den Wartungsbetrieb übergegangen. Ist ja dann kein Projekt.
Ja. Ist das alles dann Wartung und wie geht man dann Wartung an? Ja, also mit kann man ja auch nicht so als braucht man auch irgendwo einen Prozess, wie man das,
ja,
wie man das steuert. Ja,
man braucht neue Features, vielleicht Projekte, dass man sagt, okay, ich will jetzt nur einen Storage-Treiber implementieren oder irgendwie diese Security-Modules überarbeiten. Dann kann man da als Unterprojekt natürlich strukturierter vorgehen, aber der Rest ist quasi Wartungsbetrieb.
Ich habe eine Frage. Du hattest irgendwo agil und hast du geschrieben, das hat Ziel und einen Zeitplan, aber gleichzeitig hast du gesagt, ein Projekt braucht Ziel und einen Zeitplan. Also irgendwie habe ich die Folie nicht ganz verstanden. Ich habe mir leider die Nummer nicht aufgeschrieben.
Na toll, extra Foliennummern drauf.
Ja, sorry.
So, Projekt haben wir hier. Hier?
Time
Budget
und Scope.
Es ging um agil. Und da hast du gesagt, die haben ja dann doch irgendwie ein Ziel und einen Zeitplan und das findest du nicht agil. Aber es geht ja beim Projektmanagement um Projekte und Projekte müssen ja
Ziel haben. Ich brauche auch Ziel und Zeitplan. Also Zeitplan ist halt Ziel, wenn ich jetzt von mir so ein neues System einführe, um halt irgendwie ein Haus zu eröffnen, dann brauche ich Fahrstuhlverwaltung. Das muss halt fertig sein. Aber innen drinne, welche Einzelschritte ich habe, die habe ich nicht komplett ausgeplant vielleicht. Also das ist ja der Hintergrund.
Okay. Und dann hatte ich noch eine andere Frage. Du hast immer gesagt, Planung, dass du in Agil so wenig Planung siehst. Aber es ist ja eigentlich auch Ziel bei Agilen, dass man User-Stories macht, Backlog, Katalog anlegt. Das ist ja auch Teil der Planung.
Die Planung, die kommt nicht quasi vorne weg. Also wenn wir so ein Diagramm hier haben, dann haben wir erst hier eine aufwendige Planungsphase, das erste Drittel. Die zieht man bei anderen Projektmethoden vielleicht ein bisschen weiter nach hinten und hat dann die User Stories später. Also das ist ein iterativer Prozess. Das ist ja nicht von vorne gleich, ich setze mich ja nicht 3 Monate, schließe mich 3 Monate ein, plane das Ding komplett durch. Und dann fange ich an, wahrscheinlich fange ich nach einem Monat an oder früher. Und die Details, in den einzelnen Schritten und Komponenten werden später ausformuliert.
Okay, nicht mal so mit.
Test. Ah ja. Bei dem Ausblick bei den ersten beiden Punkten kann agil machen, wenn man es nicht braucht, da gehe ich mit. Ich unterrichte dieses Semester wieder agile Softwareentwicklung und unser Team aus Studierenden besteht immer aus einem sehr heterogenen Wissensstand, was die Programmierkenntnisse angeht. Und was ich bei agil toll finde, ist eben, dass jede Programmiererin mit ihren entsprechenden Kenntnissen sich einbringen kann, das Projekt mitgestalten kann, auch Ziele festlegen kann. Und das sehe ich im Wasserfallmodell halt gar nicht. Aber vielleicht, wenn ich deine Idee aufgreife, könnte man vielleicht sagen, innerhalb eines Tasks in einem echten agilen Projekt, das muss ja zum Semesterende fertig sein, ja, aber bei jedem einzelnen Task, der geht dann über ein paar Tage, könnte man vielleicht so kleine Wasserfallmodelle machen, weil man ja die Karte auch definieren muss, was ist gemeint, man braucht einen Zeitplan, wann es fertig ist und man braucht halt ein überprüfbares Ergebnis für die einzelnen Tasks. Könnte man vielleicht so Wasserfallmodell und agile Softwareentwicklung miteinander verheiraten?
Na, ich will jetzt nicht sagen, dass agil schlecht ist und man es nicht machen sollte. Was ich bloß oft sehe, ist, dass Leute sagen, oh, wir sind agil, weil alle sind agil, dann wollen wir es natürlich auch sein, aber machen dann irgendwas komplett anderes, was es gar nicht ist. Also, wenn man so ein Semesterprojekt hat mit verschiedenen Kenntnisstanden, wo ich vielleicht auch was lerne und iterativ rangehe, sage, okay, ich baue jetzt hier vielleicht der Daten oder das Model ist ein bisschen schmaler, dann stelle ich fest, ich brauche noch viel weitere Attribute im Model, geht da iterativ ran, total legitim. Da wirst du es ja auch. Und bloß, also auch bei einem agilen Projekt habe ich eine Deadline, wo ich hinten ankommen muss. Da muss ich halt zwischendrin gucken, dass ich dann die Iteration auch in dem Zeitraum schaffe und dann nicht irgendwie alles bis auf 3 Tage vor Abgabe schiebe. Vielleicht ein bisschen ungünstig. Und also es ist nicht entweder oder, man muss halt gucken, was passt, was ich mache. Wenn ich jetzt vielleicht im Kritisbereich regulatorisch unterwegs bin oder im Bankenumfeld, da habe ich halt konkrete Anforderungen, die muss ich definitiv erfüllen. Da kann ich sagen, oh ja, komm, das bisschen irgendwie Integrity bei den Banking-Sachen, die haue ich mal später rein, wenn ich dann irgendwann im Betrieb bin oder so. Die Transaktionen müssen vorher halt bulletproof sein. Dann kann ich vielleicht das User-Frontend, welche Farbe das jetzt hat, ob jetzt orange, rosa, was auch immer, das kann ich mir vielleicht später festlegen. Aber so die Keyfacts, die regulatorischen Anforderungen, die müssen definitiv festlegen und andere Details nicht.
Okay, dann vielen Dank und wir sehen uns später beim nächsten Vortrag.